SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Abkehr von Großbritannien. Der japanische Autobauer Honda schließt sein Werk in England. Unser Korrespondent erklärt gleich, was das mit dem Brexit zu tun hat oder eben nicht. Umsatzsteigerung bei Coop. Die Detailhändlerin knackt die 30-Milliarden-Grenze. Vor allem im Großhandel legt der Konzern mächtig zu.
Ich gehe davon aus, dass dieses Verhältnis noch tendenziell eher zu Großhandel und Produktion ein bisschen tendiert, aber dass wir immer zwei starke Beine haben werden.
Sagt Coop-Chef Jost Sutter. Er ist dann auch unser Gast im Tagesgespräch um 1. Und Wohlwollen, aber auch klare Forderungen, die EU-Mitgliedstaaten und ihre Haltung gegenüber der Schweiz. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Seit fast einem Vierteljahrhundert kommt der Honda Civic aus einem Werk in Swinton, England. Nun aber schließt der japanische Autohersteller sein einziges Werk in der EU. 2021 wird die Produktion eingestellt. 3.500 Beschäftigte stehen vor einer ungewissen Zukunft. Der Entscheid aus Japan kommt gut einen Monat vor dem Brexit. Trotzdem beteuert Honda, die Schließung habe andere Gründe. Frage jetzt an unseren Großbritannien-Korrespondenten Martin Aliot. Welche denn?
Es gibt diese Gründe. Der europäische Absatz von Honda und dafür war dieses Werk in Swinton geplant und so funktionierte. Es schrumpft seit Jahren. Die Schwerpunkte von Hondas Absatz liegen in China, Japan selbst und den USA. Zudem beschleunigt der Skandal um Dieselmotoren die Umstellung auf Elektromotoren enorm. Das heißt, bedingt völlig neue Investitionen. Und die wichtigste Voraussetzung für eine Repatriierung der Automobilproduktion von Swinton nach Japan ist die Tatsache, dass seit dem 1. Februar, also seit ein paar Tagen, der neue Freihandelsvertrag zwischen Japan und der EU in Kraft getreten ist. In den nächsten 7 Jahren werden die Zölle auf japanisch produzierten Automobilen auf null sinken und damit wird der Produktionsstandort Japan konkurrenzfähig.
Nun hat Anfang des Monats der Autobauer Nissan bekannt gegeben, dass er einen Geländewagen nun doch nicht in Großbritannien fertigen wolle. Zu unsicher sei die Situation hinsichtlich Brexit. Da fragt sich schon, spielt der Brexit bei Honda tatsächlich keine Rolle?
Keine Rolle wäre komplett irreführend, glaube ich. Das Vereinigte Königreich verliert ja seinen Zugang zu diesem erwähnten Freihandelsvertrag der EU mit Japan, vielleicht sogar schon in 38 Tagen. Die Automobilproduktion nicht nur in Großbritannien, aber auch da beruht ja auf reibungslosen, international vernetzten Produktionsketten mit möglichen Verzögerungen von ganz wenigen Stunden für die Zulieferer. Und das Risiko von Gebühren, Verzögerungen, Bürokratie macht Großbritannien schlicht und einfach unattraktiv für weitere Investitionen. Und es ist kein Zufall, dass diese Investitionen letztes Jahr 2018 noch einmal rapid absanken, wie kontinuierlich seit dem Brexit-Referendum von 2016. Das sind die Bremsspuren des Brexit.
Das Honda-Werk in Swinton beschäftigt 3.500 Angestellte. Wie hart trifft die Schließung die Region?
Das Honda-Werk ist das Herz des Werkplatzes Swinton, einer ehemaligen Eisenbahnstadt. Und Honda hat eben bestätigt vor kurzem, dass die 3.500 Arbeitsplätze, die direkt im Werk Swinton angestellt sind, ja letztlich nur ein Teil der Verluste abbilden. Honda geht von insgesamt 7.000 Arbeitsplatzverlusten aus. Das betrifft also Zulieferer, Dienstleister und so weiter. Ein Vertreter der Stadt Swinton sprach gar von 10.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen außerhalb von Honda. die von diesem Werk abhängig seien. Das ist also sehr nennenswert für eine wichtige Stadt mit einer starken industriellen Tradition. Und aufs ganze Land betrachtet fallen ab 2021 10% der britischen Fahrzeugproduktion weg.
Eben, da stellt sich die Frage, wie einschneidend ist es für die britische Autoindustrie im Ganzen, wenn sich nun die Japaner abwenden?
Sehr einschneidend und es mag ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs sein. Die Automobilindustrie ist, um ein etwas abgegriffenes Bild zu benutzen, der Kanarienvogel im Bergwerk. Eben aufgrund dieser eng vernetzten Produktionsketten ist sie am anfälligsten auf die Hindernisse, die ein Brexit, ob er nun ordentlich ist oder chaotisch, diese Hindernisse wird der Brexit auslösen und die Automobilindustrie kann damit letztlich nicht leben. Und wenn es darum geht, in ein neues Modell zu investieren, das sind oft Hunderte von Millionen, die da benötigt werden, bieten sich dann Alternativen an.
Danke für Ihre Einschätzungen, Martin Aliot. Er ist unser Korrespondent für Großbritannien. Und damit zu Corinna Heinzmann und weiteren Meldungen in der Übersicht.
Justizministerin Karin Keller-Sutter hat sich erstmals zur Rücknahme von dschihadistischen Kämpfern geäußert. Sie ziehe es vor, wenn diesen Leuten vor Ort, also in Syrien oder Irak, der Prozess gemacht werde, sagte Keller-Sutter gegenüber dem Westschweizer Radio RTS. Die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung und der hiesigen Einsatzkräfte habe für sie Priorität, so die Bundesrätin. Diese Sicherheit könne durch Rückführungen gefährdet werden. Zudem seien solche Gerichtsverfahren komplex bei Straftaten, die im Krieg in Syrien begangen wurden. Gemäß den Zahlen des Nachrichtendienstes des Bundes handelt es sich um einige Einzelfälle. Die meisten der vermutlich rund 40 Schweizer Dschihad-Reisenden sind nicht gefasst. Das Bahnnetz in der Schweiz soll rascher ausgebaut werden, als der Bundesrat vorschlägt. Die Verkehrskommission des Ständerats hat die Pläne für den Ausbau bis 2035 mit weiteren Projekten ergänzt. So will die Kommission zwei Großprojekte vorziehen: den Durchgangsbahnhof Luzern und den unterirdischen S-Bahn-Knoten Basel. Der Bundesrat wollte die beiden Projekte auf später verschieben, weil sie noch nicht genug ausgereift seien. Mit den vorgezogenen Projekten würden die Kosten für den Bahnausbauschritt 2035 um 900 Millionen steigen, auf fast 13 Milliarden Franken. Als nächstes entscheidet der Ständerat über den Bahnausbau. In der Schweiz sind im Januar gut 1150 Asylgesuche eingereicht worden. Das sind fast ein Fünftel weniger Gesuche als im Januar vor einem Jahr, teilt das Staatssekretariat für Migration mit. Die wichtigsten Herkunftsländer von Asylsuchenden in der Schweiz waren Eritrea, Afghanistan und Syrien. Das sind die gleichen Länder, aus denen auch im letzten Jahr am meisten Asylsuchende kamen. Die Detailhändlerin Coop hat im vergangenen Jahr unter dem Strich weniger verdient. Der Reingewinn sank um gut 2,5% auf 473 Millionen Franken, wie Coop mitteilt. Damit liegt der Gewinn in etwa wieder auf dem Niveau von 2016. Beim Umsatz verbuchte Coop dagegen ein Rekordjahr. Hauptgrund für das stärkere Wachstum war demnach der Geschäftsbereich Großhandel und Produktion. Die Germania Flug AG ist ab sofort eine rein schweizerische Fluggesellschaft, losgelöst von der deutschen Muttergesellschaft. Details zur Finanzierung nennen die Verantwortlichen nicht, die Aktien seien aber zu 100% in Schweizer Händen, heißt es in einer Mitteilung. Oberste Priorität sei es, den Flugbetrieb planmäßig aufrechtzuerhalten. Die deutsche Muttergesellschaft Germania meldete Anfang Monat Insolvenz an. Die Hersteller von Lastwagen und Bussen in der EU müssen sich an neue Klimaschutzvorgaben halten. Konkret soll der durchschnittliche CO2-Ausstoß neuer Fahrzeuge bis im Jahr 2030 um 30% tiefer liegen als heute. Die EU-Kommission bestätigte die neuen Vorschriften. Die Fahrzeughersteller hatten versucht, die neuen Vorgaben zu verhindern. Elektromotoren ließen sich im Fernverkehr nur schwer durchsetzen, argumentierten sie. Pakistan bittet Indien um Gespräche über die jüngsten Spannungen zwischen den beiden Staaten. Pakistans Regierungschef Imran Khan sagte, nur Dialog könne eine Entspannung bringen. Und weiter, seine Regierung habe nichts mit dem Anschlag von letzter Woche in Kaschmir zu tun. Sollte Indien aber Pakistan angreifen, würde man Vergeltung üben. Bei dem Anschlag letzte Woche kamen rund 40 indische Sicherheitskräfte ums Leben. Der Kommandant der indischen Truppen in Kaschmir beschuldigte, den pakistanischen Geheimdienst hinter dem Anschlag zu stecken. Das Interesse an Schweizer Museen hat zugenommen. Im Jahr 2017 wurden schweizweit rund 13,5 Millionen Museumseintritte registriert. Etwa 400.000 mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik BFS meldet. Im Vergleich zu 2015 war es gar ein Plus von 1,5 Millionen Eintritten. Zum Anstieg beigetragen haben laut BFS in erster Linie die 49 großen Museen. Bei kleinen und mittelgroßen Ausstellungsorten sowie Museen in ländlichen Gegenden ist die Zahl der Eintritte dagegen rückläufig. Das Wetter. Heute scheint meist die Sonne. Im Jura und in der Nordwestschweiz ziehen gelegentlich Wolkenfelder vorüber. Auch morgen scheint vorwiegend die Sonne. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen 10 bis 14 Grad.
Wir haben es gehört, Coop kann beim Umsatz noch einmal zulegen. Dies liegt allerdings weniger an unseren Einkäufen in den Coop-Filialen, die sind nämlich nur marginal gewachsen, sondern am Auslandsgeschäft. Dort ist Coop als Großhändlerin tätig, Transgourmet heißt die Tochterfirma und die konnte kräftig zulegen. Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Transgourmet verkauft Gemüse, Früchte und andere Waren an Großkunden, also beispielsweise an Restaurants, Hotels oder andere Gewerbeunternehmen. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Ländern wie Deutschland, Polen, Russland, Frankreich oder Österreich. Mit Transgourmet im Ausland wachsen, das sei von Anfang an die Idee gewesen, sagt Coop-Chef Jos Sutter.
Das war natürlich die Überlegung, die sich jetzt ja auch auszahlt, dass wir ganz klar gesehen haben, dass bezüglich Expansion, bezüglich Wachstum die ausländischen Märkte interessanter sind und vor allem auch dieser Bereich Großhandel zusammen mit der Produktion.
Im Bereich Großhandel beliefert Transgourmet entweder Gastrobetriebe und andere Unternehmen oder diese kaufen in sogenannten Abholmärkten von Transgourmet ein, etwa beim Tochterunternehmen Prodega in der Schweiz. Vor allem bei der Belieferung von Gastrobetrieben im Ausland sieht Jos Sutter mehr Wachstumsmöglichkeiten als im klassischen Detailhandelsgeschäft in der Schweiz.
Hier in der Schweiz ist es ein Verdrängungsmarkt. Wir sind hier schon sehr gut etabliert und darum ist natürlich eine Expansion sehr viel schwieriger, als wenn man neu in ein Land eintritt.
Deshalb werde Coop auch in Zukunft vor allem im Ausland wachsen und mit Transgourmet vielleicht noch neue Länder erschließen, sagt der Coop-Chef.
Wir schauen uns andere Länder an, sei es Italien, Spanien, aber wir gehen nur in ein neues Land, wenn wir wirklich gute Chancen haben, hier auch ein wesentlicher Player zu sein.
Ziel sei es nämlich, vor allem aus eigener Kraft zu wachsen, also neue Kunden zu gewinnen, statt andere Unternehmen aufzukaufen. Denn das sei immer ein Risiko.
Expansion über Zukäufe, das muss immer klappen, das muss man sich immer sehr gut anschauen, dass es auch gut zum Integrieren geht. Und von dem her sage ich mal, wenn wir so einen Schritt immer machen, überlegen wir uns das immer zweimal.
Schon heute macht der Geschäftsbereich Großhandel und Produktion, zu dem nebst Transgourmet unter anderem auch der Fleischproduzent Bell gehört, rund 40% des gesamten Umsatzes der Coop-Gruppe aus. Wird aus dem Detailhandelsunternehmen Coop also bald ein Großhandelsunternehmen?
Ich gehe davon aus, dass dieses Verhältnis noch tendenziell eher zu Großhandel und Produktion ein bisschen tendiert, aber dass wir immer zwei starke Beine haben werden.
Gut möglich also, dass beide Geschäftsbereiche einmal gleich groß sein werden, dass also der Großhandel bald ähnlich bedeutend sein wird wie der Detailhandel.
Ja, und mit Coop-Konzernchef Jos Sutter reden wir noch ausführlicher. Im Tagesgespräch um eins gibt er uns Einblick in sein Denken und Handeln. Und bis dann haben wir noch das für Sie bereit. Jung, gläubig, EVP.
Mir ist es wichtig, dem Vorbild von Jesus zu folgen und das soll mein politisches Amt prägen.
Die Kleinpartei spricht vor allem evangelische und evangelikale Kreise an und schafft es damit seit über 100 Jahren praktisch immer in den Nationalrat. Mit christlich-konservativen Werten auf die Politbühne. Dann der Basler Implantatehersteller Straumann schließt Zahnlücken und macht damit gutes Geld. Von der Zahnlücke zur Marktlücke sozusagen. Und noch schafft man mit Erweiterungen mehr Platz für die Pendlerströme an den großen Schweizer Bahnhöfen. Was aber ist in Zukunft, wenn es wieder eng wird? Antworten kurz vor eins. Zuerst alle zwei Jahre wieder. Die EU-Mitgliedstaaten beschäftigen sich mit der Schweiz und beurteilen die Beziehungen zu unserem Land. Heute ist es soweit. Im Fokus steht natürlich auch das Rahmenabkommen. Und da haben die EU-Mitglieder eine klare Erwartung an den Bundesrat. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Der schriftliche Entscheid der EU-Mitgliedstaaten ist klar und deutlich. Sie bedauern sehr, dass der Bundesrat das Rahmenabkommen nicht gebilligt hat. Sie rufen den Bundesrat deshalb auf, dies nach Abschluss der Konsultation nachzuholen und das Rahmenabkommen dem Parlament zur Genehmigung zu unterbreiten. So ist das im Entscheid nachzulesen. Vor dem Mikrofon allerdings zeigen sich manche Minister diplomatisch zurückhaltender. Zum Beispiel die österreichische Außenministerin Karin Kneissl.
Die Schweiz bleibt ja ein souveräner Staat. Die Schweiz muss sich da jetzt nicht irgendetwas sozusagen aufdrängen lassen. Aber wir hoffen, dass die Schweizer Konsultationen eben zu einem guten Ende gebracht werden.
Oder auch der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
Die Schweiz ist da eigenständig. Die Europäische Union wird nichts forcieren, wird nicht Befehle erteilen, sondern wird warten, wie die Schweiz sich dann entscheidet.
Und der deutsche Staatsminister Michael Roth hält fest.
Wir nehmen jetzt sehr aufmerksam wahr, dass es offenkundig seitens des Bundesrates Diskussionen über dieses schon ausverhandelte institutionelle Rahmenabkommen gibt. Für uns ist das Rahmenabkommen nach wie vor eine gute Grundlage. Wir sollten auch schnell zu einem erfolgreichen Abschluss kommen. Das liegt sowohl im Interesse der schweizerischen als auch der Wirtschaft der Europäischen Union.
Die EU-Mitgliedstaaten fordern schon seit Jahren ein solches Rahmenabkommen und seit Jahren betonen sie auch, dass die EU ohne Rahmenabkommen keine neuen Abkommen mit der Schweiz abschließen werde, wie etwa ein Stromabkommen. Und sonst soll ohne Rahmenabkommen auch die Börsenäquivalenz nicht verlängert werden und sollen ohne Rahmenabkommen auch die bereits bestehenden Abkommen eingefroren und nicht mehr aktualisiert werden. Die EU-Kommission fordert eine harte Haltung. Die Mitgliedstaaten bleiben in ihrem schriftlichen Entscheid vager und sprechen lediglich davon, dass ein Rahmenabkommen ein wichtiger Aspekt bei solchen Fragen spielen werde. Und mündlich sagt Staatsminister Roth dazu:
Wir wollen ja nicht zu einer solchen Situation kommen. Das wäre ja der Worst Case. Möglichst enge Beziehungen der Schweiz zum EU-Binnenmarkt sind für uns von herausragendem Interesse. Und deshalb wollen wir auch dieses institutionelle Rahmenabkommen zu einem Erfolg führen. Aber da ist die konstruktive Bereitschaft beider Seiten erforderlich. Und wir bringen die natürlich auf.
Was er unter konstruktiver Bereitschaft versteht, wollte Staatsminister Roth nicht mehr ausformulieren. Dafür betonte der aktuelle Ratspräsident, der rumänische Europaminister George Ciamba, was darunter nicht zu verstehen ist.
I think in this time to change something would be not be the right path, because basically, as I mentioned, with Brexit and everything, I think.
Nachverhandlungen mit der Schweiz wäre kein guter Entscheid. Solche würden die Verhandlungen mit den Briten über den Brexit verkomplizieren. Deshalb sei es wichtig, dass die EU am ausgehandelten Rahmenabkommen mit der Schweiz festhalte. Heute lässt sich noch nicht sagen, wie die EU reagieren wird, sollte der Bundesrat das ausgehandelte Rahmenabkommen nach Abschluss der Konsultation nicht gutheißen. Gut möglich, dass die EU dann nochmals über die Bücher geht. Wichtig für die EU dürfte auch sein, ob die Schweiz beispielsweise die zweite Kohäsionsmilliarde absegnet oder nicht, was die Mitgliedstaaten unmissverständlich fordern. Auch das ist im schriftlichen Entscheid nachzulesen.
Schon seit 100 Jahren mischt die Evangelische Volkspartei in der Schweizer Politik mit. Große Schlagzeilen macht die EVP aber selten. Sie ist sozusagen die ultimative Kleinpartei. Seit 1919 war sie praktisch immer mit mindestens einem Nationalrat in Bern vertreten. Über drei Sitze kam sie jedoch nie hinaus. Und dieses Jahr? EVP-Präsidentin Marianne Streiff.
Wir wollen mindestens wieder einen dritten Sitz dazu gewinnen und wir wollen einen Wähleranteil von mehr als 2% erreichen.
Die EVP ist, wie ihr Name sagt, stark im evangelischen und evangelikalen Milieu verankert und sie wird überdurchschnittlich stark von jungen Leuten gewählt. Max Ackermann hat sich mit zwei typischen EVP-Nachwuchskräften getroffen.
Im Gottesdienst der Minoritätsgemeinde Aarau kommt zuweilen eine Art Softrock-Stimmung auf. Psalmentexte auf Schweizerdeutsch und eingängige Melodien, denn etwa 40 zumeist jungen Gläubigen scheint es zu gefallen. Viele wiegen sich im Takt der Musik, die Hände in der Höhe, die Augen geschlossen. Der 27-jährige Uriel Seibert bleibt distanzierter. Ihm imponiert vor allem das soziale Engagement seiner Freikirche.
Das ist mir ein grosses Anliegen, dass Kirche nicht nur da ist, um sich selbst zu beweihräuchern, sondern wenn wir etwas für die Welt tun können, dann machen wir es.
Seibert versucht dies nicht nur in der Kirche, sondern auch als Lehrer, als frisch vermählter Ehemann und als Politiker. Seit 4 Jahren sitzt er für die Evangelische Volkspartei im Aargauer Grossen Rat. Das mittlere von 8 Kindern frommer Eltern aus dem Aargauer Rudertal hat sich sehr bewusst für eine betont christliche Partei entschieden.
Als ich in die Politik eingetreten bin, habe ich gesagt, will ich wirklich dieses Branding Christ haben und das wird dann meine politische Laufbahn bestimmen oder will ich das nicht und habe mich dafür entschieden und habe es bisher nicht bereut.
Auch Miriam Zürcher versucht, christliche Wertvorstellungen in praktische Politik umzusetzen. Die 29-jährige technische Operationsfachfrau sitzt für die EVP im Gemeindeparlament von Ostermundigen.
Mir ist es wichtig, dem Vorbild von Jesus zu folgen und das soll mein politisches Amt prägen.
Respekt vor der Schöpfung und deshalb ein ausgebauter Umweltschutz ist Miriam Zürcher wichtig. Und Respekt vor dem Leben, auch vor dem Ungeborenen.
Und trotzdem darf einfach nicht verloren gehen, dass man die Menschen respektiert, egal wie sie denken und wie sie handeln.
Will heißen, Abtreibung lehnen Miriam Zürcher und ihre Partei zwar strikt ab, ohne aber Frauen, die abtreiben, zu verurteilen. Dennoch, die gesellschaftspolitische Haltung der EVP ist dezidiert konservativ. Gegen die Fristenlösung, gegen die Homo-Ehe, gegen die Legalisierung von weichen Drogen. Fühlen sich die jungen Christen manchmal nicht etwas aus der Zeit gefallen?
Nein, definitiv nicht. Ich verstehe die gesellschaftliche Entwicklung, möchte aber auch sagen, mehr Freiheit kann dazu führen, dass man ein Verhalten entwickelt, das nicht immer hilft.
Die Werte der Bibel, nach denen sehnen sich sehr viele Menschen, ob sie es zugeben oder nicht. Und es sind bewährte Werte, nach denen wir gut leben können.
Die EVP vertritt aber nicht einfach nur konservative Positionen, sondern mindestens so häufig auch progressive. In sozialen Fragen, in der Umwelt-, der Migrations- und Außenpolitik gehört sie zum linksgrünen Lager. Dieser Spagat ist schwierig zu vermitteln. In 100 Jahren ist die EVP nie über den Status einer Nischenpartei hinausgekommen. Aber auch Kleine können Großes leisten, betont Uriel Seibert. Zum Beispiel sei es der EVP zu verdanken, dass die Gewissensprüfung für Zivildienstleistende abgeschafft wurde.
Es ist manchmal nicht entscheidend, wie gross die Partei ist, die die Idee hat. Aber gute Ideen kommen durch.
Und überhaupt? Doppelt Miriam Zürcher nach.
Auch ein Tropfen auf einen heißen Stein ist ein Tropfen.
Und steter Tropfen höhlt den Stein. Das steht zwar nicht in der Bibel, stimmt wohl aber trotzdem.
Max Ackermann hat berichtet. In 7 Minuten ist es 1. Schlechte Zähne sind schlecht für die Gesundheit, schlecht für die Karriere, schlecht fürs Privatleben. Und das macht sich die Basler Firma Straumann zunutze und verkauft den Menschen schöne Zähne. Ein sehr lukratives Geschäft. Und es sieht so aus, als ob das auch so bleibt. Lucia Theiler und Jan Baumann berichten.
Für Marco Gardola ist es ein guter Tag. Der Chef des Dentalimplantateherstellers Straumann präsentiert Zahlen, die sich lückenlos einreihen in die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre. Der Umsatz liegt inzwischen bei über 1,3 Milliarden Franken.
Wir hatten das stärkste Jahr seit 2005 und was mich vor allem sehr positiv gestimmt hat, ist die Tatsache, dass wir in allen geografischen Regionen zweistellig gewachsen sind.
Dass die Umsätze kräftig wachsen, verdankt Straumann auch dem Zeitgeist. Denn eine Zahnlücke will hierzulande kaum jemand mehr stehen lassen.
Schönheit und Schönheitschirurgie sind wichtige Trends,
sagt Analystin Sibyl Bischofberger von der Zürcher Kantonalbank.
Zudem sagen Statistiken ja, dass schöne Menschen erfolgreicher sind. Von dem kann Straumann sehr wohl profitieren, denn mit dieser Behandlungsmethode, um Zahnlücken zu schließen, war Straumann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat mit den Mitbewerbern den Markt stark entwickelt.
Von der Zahnlücke zur Marktlücke also. Straumann hat über viele Jahre hinweg Konkurrenten in der ganzen Welt gekauft. Das Unternehmen ist inzwischen Weltmarktführer mit einem Gesamtmarktanteil von einem Viertel. Die Kunden sind Zahnärzte und deren Patientinnen und Patienten. Diesen kann Straumann Zahnimplantate anbieten in allen möglichen Preiskategorien. Ein breites Angebot ist wichtig, vor allem in den Schwellenländern, wo das Bedürfnis nach Luxus und Schönheit größer wird, sagt Analystin Bischofberger.
China und Brasilien sind zwei wunderbare Beispiele für einen sehr attraktiven Markt mit viel Potenzial, weil gerade hier in diesen Märkten wollen die Leute ein schönes Lachen haben und machen eben dann diese chirurgischen Eingriffe bei den Zähnen.
Auch von einem zweiten Trend profitiert Straumann. Die Menschen werden im Schnitt immer älter. Zähne, die ausfallen, werden ersetzt. Und zwar immer häufiger durch Implantate statt durch ein künstliches Gebiss. Das Potenzial ist also weiterhin groß. Und Straumanns direkte Kunden, die Zahnärzte, sind interessiert an Produkten, die sie mit hohen Margen weiterverkaufen können, an die Patientinnen und Patienten.
Sie kennen das vielleicht. Die Rolltreppen sind verstopft, auf der Passerelle gibt's Schubser mit flüchtigen Entschuldigungen, eilige Hetzen im Slalom gegen den Strom. Der zweitgrößte Bahnhof der Schweiz, der Bahnhof Bern, stößt an seine Grenzen. Ein Umbau für rund 1 Milliarde Franken soll helfen. Die Stadt Bern muss 2 neue Zugänge bauen. Was aber, wenn dereinst auch die neuen Zugänge nicht mehr genügen, wenn nochmals mehr Reisende unterwegs sind? Regionalkorrespondent Matthias Baumer berichtet.
Heute steigen täglich rund 300'000 Fahrgäste in Bern ein und aus. In 10 Jahren dürften es gegen 400'000 sein. Der Bahnhof braucht deshalb einen zweiten Haupteingang. Und diesen will die Stadt Bern im Westen des Bahnhofs bauen, dort, wo das Denkmal vom stolzen Berner Ritter Adrian von Bubenberg steht. Er, der einst die Stadt Murten von den Burgundern gerettet hat. Bern vor dem Passantenstau retten will heute Reto Zur buchen. Als Stadtingenieur kennt er die Berechnung des Passantenstroms alleine für diesen Teil des Bahnhofs für das Jahr 2025.
In den spitzen 10 Minuten am Abend gehen wir nur auf dem Übergang Bubenbergkreuzung von 2'500 bis 3'500 Personen aus.
Etwa 3'000 Menschen innerhalb 10 Minuten hinein und hinaus in den Bahnhof Bern. Und zahlreiche weitere würden ihren Weg durch die unterirdische Passage suchen. Und jede Pendlerin, jeder Reisende werde sich seinen schnellsten Weg suchen, ist sich Stadtingenieur Reto Zurbuchen sicher.
Wenn ich aus dem Tram steige im Hirschengraben, gehe ich wahrscheinlich nicht mehr auf die Kreuzung und warte, bis ich grün habe, sondern dort zeigen unsere Experten, dann geht man die Treppe, die Rolltreppe hinunter und geht ebenswegs in die SBB-Passage.
Jeder so, wie er will. Ein anderer Experte, der Mobilitätsforscher Albert Steiner von der Hochschule in Winterthur, würde gleich bauen, aber die Wege der Pendlerinnen und Pendler klarer trennen. Zum Beispiel oberirdisch in den Bahnhof, unterirdisch hinaus. Für die Pendler sei wichtig,
dass sie möglichst wenig Interaktion mit anderen Fußgängern haben.
Denn das Schlimmste sei, gegen den Pendlerstrom zu laufen, erklärt er. Aber das bedinge
eine Entflechtung der Wege,
so gut das möglich sei. Bern will das nicht, will den Menschen die freie Wahl des Weges lassen. Bis 2025 müssen die neuen städtischen Zugänge bereit sein. Danach folgen weitere Ausbauschritte an Gleisen der SBB. Ein neuer Tiefbahnhof für den Regionalverkehr entsteht. 2040 vielleicht wird der neue Bahnhof in Betrieb genommen. Und dann erneut an Kapazitätsgrenzen ankommen. Kann sein. Und wenn, dann müsste man den Berner Hauptbahnhof und überhaupt die großen Bahnverkehrsknoten der Schweiz neu denken, sagt Albert Steiner. Die Hauptbahnhöfe müssten in den Spitzenstunden entlastet werden.
Gewisse andere, ich sage mal Agglomerationsbahnhöfe, dass die quasi einen Teil vom Job vom Hauptbahnhof übernehmen hinsichtlich den Umsteigevorgängen, damit der Hauptbahnhof entlastet ist.
Umsteigen in Bern-Wankdorf oder Ostermundigen zum Beispiel und nicht wie heute hauptsächlich im Hauptbahnhof. Planerisch wäre das enorm anspruchsvoll, sagt der Mobilitätsforscher. Aber man könnte
dem Ganzen mehr Spielraum geben. Ich denke, dass man da Schritt für Schritt sich dahin Gedanken machen soll, damit man der doch absehbaren Überlastung dieser großen Bahnhöfe, dass man dem etwas entgegenwirken kann.
In Zürich versuche man bereits eine solche Entflechtung. In Bern kennt Stadtingenieur Reto Zurbuchen die Idee auch als Zukunftsmusik.
Es ist aber auch so, dass das erst in x Jahren ein Thema wird sein.
Jetzt wäre vorerst der Hauptbahnhof umgebaut, neu mit zwei Haupteingängen bis 2025 in einem ersten Schritt.
Punkt 1. Gleich haben wir auf SRF 1 und 4 Jos Sutter zu Gast, den Konzernchef von Coop. Ob die Wirtschaft brummt oder schwächelt, ob der Franken hart oder weich ist, Coop wächst unverdrossen. Was macht die Nummer 1 im Schweizer Detailhandel so gut? Antworten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Corinna Heinzmann.
Der japanische Autohersteller Honda schließt sein einziges Werk in Europa, jenes im britischen Swindon. Betroffen sind 3'500 Mitarbeitende. Die Detailhändlerin Coop hat im vergangenen Jahr unter dem Strich weniger verdient. Der Reingewinn sank um gut 2,5% auf 473 Millionen Franken, wie Coop mitteilt. Beim Umsatz verbuchte Coop dagegen ein Rekordjahr, vor allem dank dem Geschäftsbereich Großhandel und Produktion. In den USA will der demokratische Senator Bernie Sanders erneut für das Präsidentenamt kandidieren. Der heute 77-Jährige unterlag im letzten Vorwahlkampf der Demokratin Hillary Clinton.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.